Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
Und ich muss sagen, diese erste Begegnung an diesem ersten Morgen in Accra ist ungerecht gegen mich und ungerecht für das Land, weil das Land ist eigentlich wunderschön, die Menschen sind sehr, sehr freundlich.
Ja, das, also ich muss gestehen, dass ich das auch so beim Blättern dachte, ne? Dass dieses Buch, und man ist ja so ein bisschen mit dir unterwegs, das springt ganz schön deftig in den Emotionen hin und her und man wird da so ein bisschen hin und her gerissen.
Also du pendelst halt wirklich zwischen Schmerz, Leid und diesen unfassbaren Geschichten, die du dann hörst, zu solchen lustigen Begebenheiten. Und deine Emotionen, also mich haben die echt mitgerissen. Ich war teilweise wirklich den Tränen nahe, teilweise habe mich halt totgelacht. Es gibt ein Video.
So, hallo, hallo.
Hallo, mein lieber Falk. Ist das schön, dich zu hören.
Ja, gleichfalls. Vielen Dank. Guten Abend.
Guten Abend. Endlich mal wieder abends, nicht so früh am Morgen. Ich glaube, mir gefällt Abend irgendwie besser. So, die Sonne geht gerade unter. Es wird schummerig draußen. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht mit einem leckeren Tee. Herrlich.
Ja, habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Wir sind ja sonst immer irgendwie auf meinen Wunsch hin ziemlich früh dran. Kriege ich nicht so gut organisiert am Abend, aber der Modus ist schöner. So, ich habe hier ein Glas Rum, muss ich zugeben. Bin heute irgendwie auf dem Reisetrip und habe den letzten Tropfen Jamaika-Rum aus dem Schrank geholt. Und ja, die Sonne geht langsam unter und das ist echt mehr so ein Modus zum Quatschen eigentlich. Ne? Müssen wir mal drüber nachdenken. Ja, schön, dass du da bist.
Wie geht's dir?
Gut, ich kann nicht klagen. Lockdown bleibt Lockdown. Absagen folgen auf Absagen und dennoch bin ich irgendwie entspannt und habe ja noch so zwei, drei Projekte, die irgendwie für danach schon anlaufen. Ich bin entspannt. Es ist alles gut.
Bei mir kann man gar nichts mehr absagen. Das ist das Schöne. Mir kann kein Mensch mehr irgendwas absagen. Ich kann nur noch Anfragen kriegen. Was anderes bleibt gar nicht mehr. Also
ja, ist halt durch jetzt. Das geht mir jetzt genauso. Ja, jetzt ist durch.
Ja, also ich habe jetzt in der Tat die ersten kleinen Buchungen kommen wieder rein. Ich habe, in der Politik, ich war jetzt diese Woche mit Paul an der polnischen Grenze jetzt nächste Woche bin ich mal in Baden-Baden, freue ich mich auch schon drauf. Also so nach und nach kommen so zarte Pflänzchen. Eben hatte ich noch ein Vorgespräch mit einem Steuerberater, der neue Bilder für seine Kanzlei braucht, freue ich mich auch. Das kleines Kleckerchen kommt da so ein bisschen und so langsam freue ich mich natürlich auch, dass wieder was in die Kasse kommt, weil Haus gekauft und Notarkosten und jeden Tag im Baumarkt. Ja. Irgendwie so eine. Ich komme ja nicht unter 100 Euro aus dem Baumarkt raus. Kannst ja vergessen.
Ja, das stimmt. Ja. Du, ich will auch nicht zu laut klagen, weil es entsteht halt auch viel. Ne? Ich beginne gerade irgendwie zwei, drei neue Projekte und die Zeit hätte ich niemals, also nach dem, was ich vorhatte, hätte ich dafür niemals Zeit gehabt. Und mein Bauchgefühl sagt, dass da was draus wachsen darf. So, und wenn ich jetzt noch schaue, hier unser Mindclass-Podcast, Mem Tom ist die Fotologen, Fotografie tut gut, was da so alles ist. Das darf jetzt so richtig regelmäßig erscheinen. Wir sind heute, glaube ich, einen Tag zu spät. Es sei denn, du schaffst das heute Abend noch, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, heute sind wir ein bisschen zu spät. Aber ansonsten ist gerade viel Zeit für diese Herzensprojekte. Ich habe endlich mal wieder, habe ich dir das erzählt? Ich hatte 8 Termine mit Schauspielern, Künstlern, schön, Zauberern gemacht zum Fotografieren. Die waren alle abgesagt, Corona-mäßig. Dann haben wir da 3, 4 Wiederversuche gestartet, die auch alle in die Hose gegangen sind. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe echt überlegt, was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Und dann hat es jetzt aber Montag hat es dann mal geklappt. Und ja, das war ganz gut. Das war ein gutes Gefühl. Endlich mal wieder mit der Kamera in die Hand auf einen Menschen los und sich Zeit lassen. Und das hat gut getan. Ja, so ein bisschen, als wenn die Ferien verlängert wären. Und insofern darf ich mich nicht beschweren. Andere ringen um ihre Existenz und ich muss einfach ein bisschen gucken, dass wir nicht so teuer einkaufen und ja, kommt ja irgendwie durch.
Ja, das mit der Existenz, das ist in der Tat, merke ich das auch langsam. Also es gibt schon den einen oder anderen Tag, wo wo ich morgens aufwache und denke, Halleluja, ey, wie soll ich das Jahr überstehen? Also ich glaube, dass ich es noch über den Sommer schaffe. Mit so ein bisschen Klecker und ein bisschen, also Kleckeraufträge und ein bisschen Rücklage. Aber wenn dann nicht die Post abgeht, dann muss ich sagen, muss ich auf dein Angebot zurückkommen, dass du mir irgendwie Blutkonserventransfer, Autofahren vermittelst oder so.
Ach so, ich habe jetzt gerade überlegt, was soll ich dir Geld leihen? Ich habe doch nichts, ja, okay. Ja. Ja, du, ich habe das, also ich hoffe gerade einfach darauf, dass ich das jetzt, dass wir uns dieser Geschichte so ein bisschen mehr anpassen können, weißt du? Dass das langsam halt wieder losgeht. Nicht, weil alles plötzlich wieder gut ist, das wäre ein bisschen sehr naiv, aber ich denke, wir Menschen lernen damit langsam umzugehen und ja, ich muss jetzt mal gucken, wie es weiterläuft. Ich habe da heute auch wieder ein langes Gespräch gehabt bezüglich der Zuschüsse, hier Gründerzuschuss und so, wie das jetzt weiterläuft, wie wir es machen, wo die Fristen sind und so. Müssen wir mal schauen, ja. Also im allerschlimmsten Fall muss ich mich wieder anstellen lassen, irgendwo für 2-3 Tage, da habe ich jetzt auch keine Schmerzen. Aber im Moment ist auch nichts mit anstellen lassen, also nebenan der Flughafen, überall, wo irgendwas wäre, die entlassen ja alle Leute oder haben sie in Kurzarbeit und so. Und es ist gerade wirklich keine Arme, keine Kekse. Und wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann rege ich mich darüber nicht auf, dann nehme ich es jetzt mal so. Ich kann dir auch nicht sagen, was im Herbst ist. Keine
Aber
Ahnung.
Ganz ehrlich, ich tue jetzt auch so, als würde es weitergehen. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Also mich hinzusetzen und möglichst in Schockstarre zu versetzen und kein Geld auszugeben, das haut für mich auch nicht hin. Ich im Moment, also wir hauen in diesem Haus jede Wand und jede Decke weg und alles, was wir können. Und es wird immer schöner. Und es kriegt immer mehr Charakter. Und jetzt schließe ich die Tür.
Aber ganz kurz, seid ihr da zu zweit drin? Nee.
Ja.
Nee, ihr habt doch noch Hilfe, oder?
Nee.
Also, echt mal ein Kompliment, ne? Der Steffen schickt mir ein Foto irgendwie mit so einem Yes, cool, gekauft so.
Ja.
Und gefühlt ein paar Stunden später, ich glaube, es war am nächsten Tag oder so, ne? Aber gefühlt ein paar Stunden später kriege ich ein Foto per WhatsApp von der schlimmen grünen Wand, über die er sich schon die ganze Zeit beklagt hat. Wenige Stunden nach dem Hauskauf haben die schon das halbe Haus auseinandergerissen. Und heute jetzt, ich meine, das war jetzt echt dann die Krönung, sieht es aus, als wenn ihr dann den Verputzer kommen lässt, wollte ich sagen. Hammer.
Wie, Verputzer, ein bisschen bescheuert? Die Wand bleibt so.
Du, von mir aus, macht ihr nicht, oder? Aber fände ich geil.
Natürlich lassen wir die so. Das ist mein Ernst. Also, wir haben heute extrem coole Informationen bekommen. Also, im Moment ist es wirklich so, Caro und ich hatte das ja in der letzten oder vorletzten Sendung schon mal kurz angedeutet, dass ich so ein bisschen auch, kleine Schwierigkeiten mit dem Haus hatte. Ich habe mich nicht sofort rein verliebt, weil dieses Haus nur aus Rigips und Raufasertapete besteht und alles so sehr kleine, enge Räume sind. Wir haben jetzt erstmal im ersten Schritt alle Rigipswände einfach rausgesägt. Also, ich kann Rigips, das ist für mich so das Schädlichste, also ich weiß nicht, vom Gefühl her, die Energie, die in Rigips steckt, die ist, die gehört mir nicht. Ja. Das ist irgendwie, kann ich nichts mit anfangen. Alle Rigipswände weg, die Decken waren so auf 2,20 Meter, 2,40 Meter irgendwie, also so ganz kleine Räume, wo ich immer dachte, so die haben die Decke oben, Deckenpaneelen, alle raus. Plötzlich siehst du, du hast 3 Meter Deckenhöhe, du hast, wenn du die Rigipswände wegnimmst, sind die Räume viel größer. Und hinter diesen Rigips entweder geiles Fachwerk, Lehm mit Holzbalken oder die Wand, die ich dir heute geschickt habe, auch von 1925, wie wir heute erfahren haben, wurde das Haus gebaut. Irgendwelche Wand, erste Wandmalerei kannst du nicht nennen, so eine gemalte Bordüre direkt an der alten Wand irgendwie. Also so richtig, richtig geil. Wir hatten nämlich heute einen Tischler da, der uns so einen kleinen Anbau macht. Und ich weiß nicht, so mein Gefühl sagt mir immer so in kleinen Orten, nimm unbedingt auch, also stärke die Region, nimm Handwerker vor Ort, die kennen sich aus und so. Und da kennt einer den anderen und genau so ist es gewesen. Ne? Also wir hatten erst einen Heizungsbauer und der kommt auch aus Plau und dann einen Architekten aus Blau und noch eine Baufirma aus Blau. Heute kam ein Tischler auch aus Blau und der ist in dieser Straße aufgewachsen und er hat uns dann eben erzählt, dass er da gegenüber gewohnt hat und dass da sogar bei uns durch die Straße mal ganz früher die Elde gelaufen ist, weil er hatte nämlich irgendwann mal seinen Keller ausgebuddelt und hat da Muscheln und Sand gefunden und hat er recherchiert und also durch unsere Straße lief irgendwann mal so ein Flussarm sogar und dann hat er uns eben erzählt, dass die Straße so in den 20er Jahren, also zwischen 1920 und 1930 komplett gebaut wurde. So, das ist die erste Information, die wir überhaupt gekriegt haben und das ist natürlich irgendwie cool zu wissen, dass da das Haus echt so eine Geschichte hat und das macht wirklich Spaß, wenn du jetzt so hinter die Wände guckst und diese alte Bausubstanz findest. Ich meine, ich atme da Zeug ein, 100 Jahre alten Staub, da ist Corona ein Scheißdreck, glaube ich, dagegen. Ich habe echt wirklich so tief eingeatmet, ich muss mal rausgehen und erstmal irgendwie im Wald kurz Luft holen, damit ich überhaupt aus dem Niesen nicht rauskomme. Ich bin auch so ein Stauballergiker. Halleluja. Ja.
Hammer. Also wir reden jetzt von der Wand, die du auch bei Facebook hast, oder? Mit wo ihr dieses auf dem Möbelroller dieses Holz, wo kommt dieses Holzding her?
Das stand im Garten irgendwo. Das ist ja Caro, die ich sag, guck mal, ey, die Wand lassen wir so und sagt sie, ja. Ich wollte ein Foto machen, sagt sie, warte. Dann geht sie raus unter diesen Holztisch, stellt den hin, Blümchen rein, sieht aus wie Pinterest irgendwie.
Hammer, ja. Ja, ich werde diesen Satz nicht mehr los. Wo hast du den her? Vom Heinermann, ne? Irgendwie, Caro pinterestisiert alles.
Sie pinterestisiert alles.
Ja, voll gut. Ja, ey, hallo. Ich habe ja irgendwie gerade eben erst geschrieben, hier, lass das so. Mir war nicht klar, dass das wirklich so lasst. Aber wenn das wirklich so ist, dann feiere ich das grob, weil wir schon vor ein paar Wochen mal gesagt haben, boah, eigentlich so eine alte Wand einfach alles wegkloppen und dann mal so die Geschichte stehen lassen, wie man sie dann
richtig. Das ist besser, konnte. Dieses Haus ist 100 Jahre alt und das lag jetzt über Jahrzehnte verborgen unter Rigips und Raufaser. Das konnte weder atmen noch seine Geschichte erzählen. Und jetzt machen wir das auf und da gucken wirklich die alten Lehmputzpanels mit Holz und diese alten aufgemalte Bordüre und alles guckt einen an und dann hat man noch gesehen, dass da ein uralter Kachelofen mal stand. Das wollen wir auch so lassen, die Kacheln, die da jetzt noch übrig sind. Das sind alles so schöne Geschichten und es hat viel mehr Charakter dadurch. Ne?
Ja, mega. Das war ja jetzt gerade ein bisschen. Ich hatte insgeheim das so ein bisschen gehofft, aber ich habe ehrlich gesagt nicht daran geglaubt und ich glaube, die anderen Kommentierenden haben auch alle eher Witze damit gemacht. Aber geil. Nee,
lassen wir so. Genau so. Ja, es gibt eine schöne Doku übrigens. Kann man sie auf YouTube angucken. Mit Mörtel ohne Millionen oder irgend sowas. Ach, scheiße. Ich verlinke es in den Shownotes. Eine unglaublich geile Doku über so Gutshausretter. Hier ganz in der Nähe. Und die sind, die kaufen immer so alte Gutshäuser und die lassen dann auch die Räume völlig so rough und mit dem Putz. Und das sieht so geil aus. Wirklich.
Ja, wir haben neulich eine Nordstory darüber gesehen. War das? Vom NDR?
Ja, ist vom NDR, genau.
Ja, also da gab es eine Nordstory vor nicht allzu langer Zeit.
Wir verlinken das mal in den Shownotes. Mit Mörtel
und ohne Millionen, die Nordstory.
Ja, genau, hast du gefunden? 5.
Ja.
Das ist so geil, irgendwie, das sind so 6 Teile und die haben wir uns reingezogen und haben nur gegrinst und gesagt, genau so machen wir es, genau so, scheiß drauf, wir werden wirklich...
Natürlich... Bitte, sag ich.
Wir werden auch diesen alten Fußboden, der da drin liegt. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, was das für komisches Zeug ist. Wir werden genau so lassen. Also das ist so, wir wissen nicht,
ob was
das
dieses, was, das ist doch so PVC, was ich da gesehen habe, oder?
Nee, das liegt über diesem geilen Zeug. Also PVC, das nehmen wir natürlich raus. Unten drunter liegt irgendwie so, ich weiß nicht, das ist irgendwie so Holzbackelit. Gemisch irgendwas.
Ich weiß es nicht. Ja, da haben wir gerade diskutiert, ist das echt oder nicht? Und ich habe gesagt, ich glaube, das ist eine,
Ja, das ist irgend so,
Zeug, meinst du?
Ja, irgend so, weiß ich nicht. Aber es sieht geil aus. Also mir ist immer wichtig, dass du ein schönes Trittgeräusch hast. Also was ich nicht leiden kann, ist Laminat-Trittgeräusch. So Laminat, PVC finde ich grauenvoll. Und wenn sich das beim Laufen, wenn da ein schönes Geräusch entsteht, dann mag ich das. Es darf knarzen, es holzig sein, aber es darf nicht nach Plastik. Weißt du, so dieses Klick-Laminat-Plastik, da wäre ich auch wahnsinnig.
Ja, das kann ich eigentlich haben. Extrem schön. Ja, ich sehe gerade, dass es 6 Teile sind. Das war mir nicht klar. Wir haben einen davon geguckt. Wir sind halt Nordstory-süchtig. Also diese Nordstory, das ist so... Die sind
cool, ne?
Ja, total. Ja, dann, was sagt man denn jetzt? Herzlich willkommen kann ich nicht sagen. Ich freue mich für euch.
Und das Schöne ist, dass sich auch das, dass wir die örtlichen Handwerker da nehmen, das spricht sich dann natürlich in so einer Kleinstadt unglaublich schnell rum, dass wir da eingezogen sind. Und ich glaube, wir haben jetzt auf Anhieb schon mal einen ganz guten Ruf. Jedenfalls kam Frau Schmidt von gegenüber auf die Straße gerannt, als wir da vom Bäcker kamen. So, ach, Sie sind die Neuen. Und Frau Schmidt, glaube ich, ist dort geboren. Eine ältere Dame, der du aber genau ansiehst, wie sie mal als junges Mädchen war. Das ist so eine tolle Frau. Die Nachbarn haben wir auch kennengelernt. Und die haben uns gleich eingeladen zu sich rüber. Und also, das fühlt sich jetzt alles von Tag zu Tag besser an. Also wirklich so, dass ich da auch das Gefühl habe, ach, ja, mein Töchterchen war auch da letztes Wochenende, die dann gleich gesagt hat, oh, das ist hier wie in Italien, so enge Gassen mit Kopfsteinpflaster, alte Häuser und das Wasser gleich daneben, so ein bisschen Venedig, meint sie, das ist so süß. Ja, so fühlte sich's an. Also es ist wirklich, ich freue mich auf
den Sommer. Mir war nicht klar, dass du so schnell verliebt bist, aber ich habe es, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, habe ich es ja gehofft und versucht, dir einzureden. Caro hat es geschafft, ich glaube, dass sie das war jetzt. Hat sie Geschichten gefunden? Hat sie Sachen an die richtigen Stellen gestellt oder so?
Ja, aber stell dir das mal vor, weißt du, du kommst in dieses Haus rein, das sieht von außen aus wie so eine Konsumgaststätte, ja. Von innen denkst du, ach, aber jetzt auf einmal nimmst du einfach eine Säge und einen Vorschlaghammer und nimmst mal alles weg und auf einmal fängt das Ding an zu leben und erzählt tausend Geschichten und es wird auf einmal, kriegt auf einmal ein geiles Gefühl da drin. Das musst du dir mal vorstellen, ne? Also ich glaube, dass ganz viele Häuser über Jahrzehnte durch Rigips verschandelt wurden. Und wenn du da mal wirklich dir anguckst, was der Architekt ursprünglich sich mal vorgestellt hat, dass du da eine ganze Menge irgendwie an Substanz wahrscheinlich noch finden würdest. Ich habe dir ja auch ein Haus geschickt, bei uns in der Straße wird auch gerade eins noch verkauft. Für Preise, Halleluja.
Farina will jetzt immer gucken kommen.
Ich denke auch, kaufen wir nicht noch eins. Also im Moment ist gerade irgendwie durch Corona, ich weiß es nicht, sind die Preise im Keller. Und ich habe echt, also wenn ich nicht schon so blank wäre, würde ich sagen, ach komm, scheiß, das kaufen wir auch noch. Aber es geht halt wirklich nicht. Ja.
Wir haben tatsächlich sogar kurz überlegt, aber das macht jetzt keinen Sinn. So. Aber, also Farina sagte schon, boah, zeig mir die Gegend nicht, weil das natürlich schon so, ne, wie gesagt, die Nordstory, dann habe ich mit der Reha ja relativ viel Thema mit der Müritz, jetzt hört sie, jede zweite Woche spätestens sitzt sie dabei und liest irgendwas, während wir aufnehmen, jetzt gerade auch, die wird natürlich auch langsam angesteckt, ne, also bei allem Nein, Steffen, wird irgendwann kommen, also
dass wir auch irgendwo da spätestens im Sommer, wenn ihr kommt und wir das erste Mal mit dem Boot rausfahren und wir von unserem Haus dann zum Boot schuppen, hat auch geklappt, Gott sei Dank, rüberlaufen und dann mit dem Boot da durch die Gegend fahren. Das ist schon so geil, wenn du morgens als erstes erstmal rüber und dann raus und dann liegt da noch so ein bisschen der Nebel auf dem Wasser und so. Es ist der Hammer.
Ja. Du musst übrigens mal zusehen, dass du vielleicht irgendwie Ambassador von der Region wirst oder so. Also egal wer den Podcast hier hört, der wird ja in der nächsten Zeit Urlaub irgendwie in der Müritz-Region machen, da müssen wir ein bisschen aufpassen.
Ach ja, ich bin gerne Ambassador für alles. Also was da stattfindet. Ich sage euch, also Mecklenburg-Vorpommern, Leute, wenn ihr dieses Jahr nicht verreisen könnt, tut euch einen Gefallen und entdeckt diese wunderschöne Gegend. Das, viele haben das nicht auf dem Zettel. Ich kenne auch in Berlin jede Menge Leute, auch da im politischen Umfeld, wo ich sage, ich wohne in Mecklenburg, oben an der Müritz, Mecklenburgische Seenplatte. Ach, soll ganz schön da sein. Ich sage, ja klar, warst du da noch nie? Nö. Also wie kann man in Berlin wohnen und noch nie dort gewesen sein? Das ist eine Stunde weg.
Also, wobei ich es auch ein bisschen geil finde, muss ich sagen. Also
das ein Geheimtipp ist oder was?
Ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren, keine Ahnung, 2002 oder so, habe ich mit meinen Campingbullis gerne so Touren durch den Osten gemacht. Bin dann einfach ganz unten im Tal der Ahnungslosen gestartet und dann hoch irgendwie Uckermark und Frankfurt-Oder und also ein Kram, also da, wo man halt nicht hinfährt. Und Sächsische Schweiz und Mecklenburgische Seenplatten, das waren so die beiden Orte, wo die Wessis hier mich alle angeguckt haben und so, was, wo warst du? Und wenn die Fotos gesehen haben, haben sie gesagt, das ist doch nicht in Deutschland. Ja. Und ich finde es ein bisschen geil, weil das ist mitten in Deutschland, also mitten in Deutschland stimmt ja nicht, aber in Deutschland das totale Exotentum, weil die Hälfte des Landes kennt es halt nicht. Und dadurch hast du da aber auch noch ruhige Ecken. Ne? Es ist ja selbst im Sommer, naja, ruhig ist vielleicht jetzt übertrieben, aber vergleichsweise entspannt bei euch, muss man sagen.
Ja. Na, mittlerweile hilft es immer, wenn ich dann sage, das ist so wie Ozark. Ozark kennen die meisten, so Netflix-Serie. Und ich sage, das sind so die deutschen Ozarks. So, dann sind sie, oh, was echt? Oh, da muss ich ja mal hinkommen.
Ja, voll. Ja. Lieber Steffen, ich will am besten mal kurz das Ruder rumreißen.
Okay.
Ich habe, glaube ich, nichts mehr zu erzählen, was jetzt irgendwie zum Alltagsgeschehen passt. Nee. Fotos habe ich noch nicht genug online, um zu viel von dem Shooting zu schwärmen. Nee, pass auf. Ich habe in den letzten Tagen so ein bisschen überlegt, jetzt nähern der Steffen und der Falk sich an und lernen sich immer besser kennen. Vorher kannten sich irgendwie als Fotografen und haben dann irgendwie sich mal hier gesehen und dort, aber jetzt so mit jeder Woche telefonieren lerne ich ja echt irgendwie mehr Facetten von dir kennen und auch so behind the scenes kann ich dich und euch dann immer ein bisschen besser spüren und so, das genieße ich sehr. Habe ich jetzt die Woche überlegt, aber irgendwie will ich mal so dahin, wo ich mal nicht so aufgepasst habe. Ich meine, ich folge dir relativ lange schon, aber ich habe jetzt nicht mir alles angeschaut und dann bin ich über das Logbuch Ghana gestolpert. Mhm. 2014 war das, glaube ich, ne? Hilf mir kurz.
Ja, 13, mein 14. Erfolglosestes Buch, was ich je gemacht habe.
Ja, das mag sein. Vielleicht habe ich deswegen auch nicht gekauft. Keine Ahnung. Ich bin mitschuld. Aber das hat mich total angefixt, weil erstens bin ich in den letzten Tagen so ein bisschen im Reisemodus. Also mir fehlt das gerade sehr. Wir sind vor lauter Verzweiflung oben nach Norden, Norddeutsch, nach Ostfriesland ans Meer gefahren, weil wir irgendwie mal raus mussten für einen Tag, für ein paar Stunden. Und ich habe mich irgendwie viel mit dem Reisen beschäftigt in der letzten Zeit. Und ich hatte eine Nacht in Recklinghausen, wo ich ganz viele Kinder und einen Lehrer von einer Musikschule in Ghana kennenlernen durfte. Bin da irgendwie reingeraten über eine Ex-Freundin, die mir die ganze Nacht aus Ghana vorgeschwärmt haben. Die waren da zu Besuch. Das war so ein Projekt, von Deutschland aus so ein bisschen gelenkt. Und ich war immer neugierig und habe mich nie tiefer reingekümmert. Ich habe denen mal 2, 3 ausgediente Digitalspiegelreflex irgendwie geschickt noch dieser Schule. Und dann ist es aber irgendwie in meinem Herzen versumpft. Und dann habe ich jetzt gerade so, oder gestern habe ich dir geschrieben, ne? Habe ich so gedacht, ey, Ghana? Vielleicht hat der Steffen Bock, mir und den Hörern mal ein bisschen was von Ghana zu erzählen. Das ist lange genug her, als dass wir da mit keinem, ja, schon wieder Ghana aufdrücken, weil ich glaube, die Geschichten, die du dazu erzählt hast, die sind so lange erzählt, dass das halt, ja, das darf jetzt mal wiederholt werden, finde ich. Und für mich ist es eine Premiere. So, vielleicht magst du sogar kurz die Leute reinholen, die dich fotografisch.
Na, fangen wir erstmal überhaupt kennen, an, wie ich drauf gekommen bin. Also
genau,
über Vietnam habe ich jetzt schon viel erzählt. 2013 war ich in Vietnam und ich habe damals Blogposts geschrieben aus Vietnam. Und diese Blogposts, die haben den Leuten so gefallen, dass ich immer öfter die Bitte bekam, mach doch da mal ein Buch draus. Ich machte ein Buch draus. Die erste Auflage von 500 Stück verkaufte sich sofort innerhalb von 4 Tagen. Ich machte eine zweite Auflage und die verkaufte sich dann auch über die nächsten Wochen komplett aus. So, und ich dachte, oh wow, das ist ja geil. Und hatte dann die Idee, ein Jahr später ein neues Land zu besuchen und da auch so ein Projekt draus zu machen. Und das war von vornherein gar nicht so geplant. Drauf gekommen bin ich, weil ich damals eine Künstlerin fotografiert habe, die liebe Minou. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnern kannst. Liebe Minou ist ein unglaublich tolles Projekt gewesen. Deutscher Jazz-Pop, sowas mit tollen Texten und ganz liebevoll alles detailverliebt gemacht. Und ihr Vater kommt aus Ghana, ihre Mama kommt aus Ghana. Und sie ist jedes Jahr, verbringt den Winter, den deutschen Winter in Ghana. Und hat mir immer so vorgeschwärmt und meinte, ja, Mensch, Ghana ist so das Jamaika Afrikas und du musst unbedingt mal mitkommen. Und schwärmte mir so vor. Und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Lass mich doch mal den Winter in Ghana verbringen und mir einfach mal Geschichten sammeln. Weil sie erzählte dann nämlich auch, dass sie befreundet ist mit der Rita Marley, die in Ghana wohnt. Rita Marley ist die Witwe von Bob Marley. Und sie sagte, Mensch, und dann gehen wir zu Rita ins Studio und dann können wir noch mal, kannst du vielleicht noch mal ein paar Fotos machen, also sie wollte ein paar Songs entwickeln und Ideen entwickeln. Und Rita hat auch immer tolle Ideen und sie wollten sich dazu zusammen. Und ich dachte, das ist doch geil, ich mit der Witwe von Rita Marley in den Bergen in Ghana und der lieben Minou. Und ich habe da so von geträumt und geschwärmt und dachte, wow, ist das geil, machen wir, fett. Und in dieser Planung kam dann der liebe Valentin Schüle, ist auch ein Kumpel von mir, der hat, den kennen vielleicht ein paar von euch, die Tasche, der Compagnon, diese Firma, hat er gegründet. Und der ist aber eigentlich damals Filmemacher noch gewesen. Die Tasche, der war Compagnon noch lange nicht so groß. Die hatten gerade eine Tasche. Und der war Filmemacher und hat gesagt, oh, weißt du was, darf ich vielleicht mitkommen und eine Filmdokumentation, eine Doku drüber drehen? Und ich sagte, ja klar, logisch, geil. Wir treffen Rita Marley und es wird geil und so. Und dann war das plötzlich, dachte ich, naja, okay, wenn das so ist, pass auf, dann lass mich doch gleich das zweite Logbuch draus machen. Diesmal noch mit einer geilen Filmdoku, weißt du, so on top. So ist das Projekt eigentlich entstanden. Und dann 2 Wochen vor dem Abflug ruft mich die liebe Minou an, hat mir erzählt, sie hätte gerade mit Rita gesprochen. Rita wäre krank, wäre gerade in Amerika zur Behandlung, würde auch nicht kommen. Und sie, die liebe Minou, könnte jetzt auch nicht mehr so richtig, weil, das wusste ich, das habe ich dann aber erst ein Dreivierteljahr später erfahren, sie zu dem Zeitpunkt schwanger war und sie gar nicht mit mir da groß durchs Land reisen hätte können. Also sie, das war ja unser Plan, wir reisen zusammen durch Ghana, sie zeigt mir alles und das wäre halt eine gute Story gewesen und dann sagte sie mir mehr oder weniger ab, beziehungsweise wollte sie mir wenigstens noch 2 Tage war sie in der Hauptstadt in Accra, um Hallo zu sagen, aber war dann nur kurz bei ihrem Papa und ist dann wieder zurückgeflogen nach Deutschland. Und bei mir fiel natürlich alles in sich zusammen. Ich war null vorbereitet. Ich hatte keine Ahnung. Also ich dachte, wie kann ich mir denn jetzt Ghana erarbeiten, weil ich mich so drauf verlassen hatte, dass Minou da irgendwie mir das Land zeigt. Und ich habe aber dann mit Valentin gesprochen und sagte, weißt du was, wir fliegen trotzdem, ist doch scheißegal, dann erarbeiten wir uns das Land. Wir haben halt keine Ahnung und es ist vielleicht noch cooler, wenn du durch ein Land fährst, wo du keine Ahnung hast. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns das machen. Ich bin die erste Woche alleine hingeflogen und der Valentin kam danach. So. Und
du warst ganz alleine?
Ich war ganz alleine in der ersten Woche, genau. Und ich hatte sage ich jetzt mal, diese naive Reiselust, die ich damals hatte, die ist mir dann relativ schnell zum Verhängnis geworden. Ich bin halt öfter in Indien gewesen, in Vietnam, also im asiatischen Raum. Afrika war ich noch überhaupt nie. Jetzt gibt es natürlich Afrika und Afrika. Es gibt touristisch erschlossene Gebiete und dann gibt es eben das Afrika, was es in Ghana gibt. Und ich würde das jetzt nicht als touristisch erschlossen bezeichnen, wenngleich ich jetzt sagen würde, es ist wahrscheinlich relativ sicher. Ich sage jetzt vorsichtig relativ, habe ich auch unglaublich viel beschissene Anfeindungen und Post damals bekommen, als ich dieses relativiert habe so ein bisschen. Ich bin halt irgendwie ganz naiv rübergeflogen, habe nur eine Nacht im Hotel gebucht von vornherein, habe gesagt, den Rest arbeite ich mir selbst und bin gleich am ersten Tag überfallen worden. So, also deswegen diese Erfahrung am ersten Tag zu machen, ich glaube, das hat ganz schön viel mit mir gemacht. Das war überhaupt das erste Mal in meinem Leben, dass ich überfallen wurde. Das erste Mal überhaupt, dass ich in einem fremden Land als Fremder plötzlich irgendwie in Asien gibt es auch Armut, aber das war in Ghana schon noch eine Spur härter. Und ich bin wirklich so am ersten Tag einmal volle Ladung, das war nicht schön. Also ich habe wirklich Herzklopfen gehabt, ich musste mich betrinken dann hinterher. Ich habe Tage und die ganze Woche gebraucht und ich wollte eigentlich schon nach den ersten Tagen wieder zurückfliegen, weil mich das so mitgenommen hat.
Warte kurz, lass mich da mal rein. Ich habe das ja gerade, also wir können ja hier, wir wollen und können ja hier ganz offen sprechen. Ich gehöre zu denen, die den Erfolg des Buches gemindert haben, weil ich habe es damals nicht gekauft und auf meine spontane Ideen habe ich dich angebettelt, dass du mir das PDF schickst, weil das Buch nicht mehr angekommen wäre. Also ich habe es mir angeguckt und ich habe es gelesen und angeschaut und ich habe mich fast ein bisschen in dich verliebt dabei, weil habe dann auf Farina so Texte vorgelesen. Du bist einfach, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, unfassbar mit deinen Worten. Also du hast eine wahnsinnige Macht in deinen Worten, wenn du sie aufschreibst, besonders. Und diesen Part beschreibst du da auch. Ich weiß nicht, ob du das jetzt nochmal erzählen möchtest oder ob wir die Leute aufs Buch verweisen möchten. Aber ich möchte, das gibt's noch, ne, Steffen?
Das Buch gibt's noch, ja. Also ich glaube auch, der Erfolg oder der Misserfolg dieses Buches lag daran, dass Ghana einfach auch nicht so ein Thema ist wie Vietnam oder New York. Damit geht's schon los. Dann liegt es daran, dass ich damals auf dem Blog nicht allzu viel preisgegeben habe, weil ich eben auch am ersten Tag gleich überfallen wurde und erstmal mit der Situation klarkommen musste. Das heißt also, während ich in Vietnam permanent, vorher bei dem anderen Logbuch permanent in Wolke, auf Wolke 7 schwebte, kriegte ich kriegt es nicht hin, mehr so richtig mich mit Ghana so richtig anzufreunden. Das änderte sich im Laufe der Reise, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich bin völlig trottelig, so wie ich es immer mache, an diesem Morgen aus dem Hotel und bin einfach nur den Strand weitergelaufen, weiter und dachte, okay, jetzt hast du genug Strand gesehen, gehst mal nach rechts. Dann bin ich nach rechts gelaufen und ich wusste nicht, was mich erwartet und ich wusste auch nicht zu dem Zeitpunkt, wie Ghana aussieht, wenn man das überhaupt so blöd sagen kann. Ne? Also wie gesagt, ich bin völlig unvorbereitet, völlig naiv dahin und habe gedacht, so, das wird schon klappen. Irgendwie. Und bin in einen Stadtteil Accras, der Hauptstadt, der, wie mir man hinterher gesagt hat, bist du bescheuert, da reinzulaufen. So, das weißt du aber nicht, wenn du das nicht weißt. So, ne?
Ja, ja.
Und ich bin gelaufen und ich wunderte mich schon, dass das alles so ein bisschen, ja, ich wusste halt nicht, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht, weil ich keine Vorstellung davon hatte, wie sieht Accra überhaupt aus. Ne? Also es waren Wellblechhütten, da lag irgendwo ein toter Hund, irgendwo tanzte eine betrunkene Frau und irgendwie zischelte jeder aus jeder Hütte. Und ich dachte, in dem Moment irgendwie fühlte ich mich unwohl. Und in dem Moment, wo ich dachte, ah, ich glaube, ich gehe lieber zurück zum Strand, so richtig wohl fühle ich mich hier gerade nicht, steht ein Hühner vor mir. Also ich meine, man muss auch sagen, die sind dort nicht so klein und zierlich wie die Vietnamesen. Das sind halt wirklich große Hühnen dort. Ne? Und der steht vor mir und guckt mich auch wirklich an. So und brüllt mich gleich an, what are you doing here? So und ich, ja, ich bin just walking und so. Und this is not a place for just walking. Und brüllte mich so richtig an. Und ich denke, okay, I'm going. Dreh mich um und dann stehen halt seine zwei Kumpels hinter mir. Und ich denke, oh nee, scheiße. Er fing an irgendwie, give me your money. Und dann hatte ich gerade Geld getauscht, ich Vollidiot. Und bröckelte so aus meinen Hosentaschen irgendwie alles, was ich hatte. So bröckelte ich raus und erst nur eine Tasche. Und dann meinte er, ja, die eine andere auch noch. Und ich dachte dann, ah ja, die sind auch nicht doof. Weil was ich immer gelernt habe, wenn du dir Geld abholst, verteilst einfach auf 4 Taschen. Wenn dir irgendeiner was klaut, dann hast du halt nur eine Tasche, weißt du? Also verteilt, wenn du jetzt $100, habe ich gewechselt, dann hast du ein Viertel in der linken Hosentasche, Viertel in der rechten Hosentasche, Viertel in der Arschtasche links, Viertel in der Arschtasche rechts. So, auf den Trick kannten die. So, ja. Und ich durfte jetzt Tasche für Tasche. Und das Ding war halt, ich hatte meine Kamera noch dabei und ich denke, alter Falter, wenn diese mir jetzt noch wegnehmen und ich nicht mal fotografieren kann in der Zeit, also dann kannst du echt, dann ist ja, boah, naja. Sie nahm mir die Kohle ab, wollte wissen, was ich in der Tasche habe. Ja, hier Kamera. Wollte überhaupt nicht. Sie interessiert ihn überhaupt nicht, diese Kamera. Okay. Mhm. So, und dann meinte er so, hau ab jetzt, aber zack, raus hier. So. Und ich, oh Scheiße. Und ich bin gelaufen, selbst mit Leid, schluchzend am Strand gesessen, aufs Meer geguckt und dachte, Scheiße, was war das denn eben? Also, ich hätte es jetzt auch drauf an, also ich bin in so einer Situation jetzt kein Held, zumal wenn da so drei Riesentypen vor dir stehen.
Ja.
Und ich war in einem
völlig fremden Land und so, ja,
klar. Ja. Und ich muss sagen, diese erste Begegnung an diesem ersten Morgen in Accra ist ungerecht gegen mich und ungerecht für das Land, weil das Land ist eigentlich wunderschön, die Menschen sind sehr, sehr freundlich, wenn du unterwegs bist. Du musst dich halt irgendwie auch damit arrangieren, dass es touristisch nicht erschlossen ist, dass du nicht immer Hotel Klasse 3 kriegst oder so, dass du auch ganz einfache, was ich dann unterwegs auch hatte, ganz einfache Übernachtungen in fremden Zimmern, wo es kein Fenster, also keine Scheibe im Fenster gibt oder so und kein, die sanitären Einrichtungen dann auch irgendwie auf einem anderen Niveau sind oder so. Das ist mir aber alles völlig, völlig egal, sowas. Ich liebe das eher, ne? Mir ging es halt darum, das Land kennenzulernen und die Leute und ich bin ja so ein, wie soll ich das sagen? Ich mag das unglaublich, diese Geschichten, die so ein Land mitbringt und gerade Ghana ist ja wirklich von der Sklaverei gebeutelt, da gibt es mehrere ganz schlimme Burgen, wo die Sklaven gesammelt wurden und auf ihre Auslieferung nach Amerika gewartet haben. Und die habe ich mir auch angeguckt und das treibt dir die Tränen in den Augen und du denkst die ganze Zeit, was hat man diesem Menschen da nur angetan? Und gleichzeitig willst du alle in den Arm nehmen und sagen, oh Mann, es tut mir so leid und weißt du, willst dich permanent bei allen entschuldigen, gleichzeitig gucken sie dich dann aber auch komisch an, wenn du so als einziger weißer, blonder blöde mit deiner Kamera durch die Straßen läufst. Also das ist so anders als Asien, wo die Leute fotografiert werden wollen, auch in Indien, wo die sich richtig hinstellen, hast du es in Ghana unglaublich schwer. Also du musst jedes Foto, was du machst, dem geht ein langes Gespräch voraus. Also wirklich, du kannst nicht einfach, auch das musste ich lernen in den ersten Tagen, rumlaufen und einfach losfotografieren. Das ist dort ein anderes Ding. Also die Leute mögen das nicht. Und sie haben auch immer das Gefühl, dass du ihre Armut fotografieren willst. Mhm. Aber so in meiner blöden, naiven Art habe ich das überhaupt nicht so. Nee, ich wollte es natürlich auch nicht. Ich will keine Armut fotografieren. Aber das ist so in deren Köpfen drin. Und deswegen haben die überhaupt keinen Bock, dass da ein Weißer rumläuft. Und ich sage jetzt immer weiß, weil ich natürlich auffalle. Also weißt du, ich will das jetzt nicht auf die Hautfarbe reduzieren, aber du fällst natürlich auf dort. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh wow, wenn du dich als farbiger Mensch hier in Deutschland so angeguckt fühlst, wie ich mich angeguckt fühlte dort, also so richtig heftig angeguckt, dann ach, weiß ich nicht. Also es ist schwierig, wirklich. Es war wirklich schwierig für mich. Und jedes Foto war lange erarbeitet und lange waren viele Gespräche. Und wenn du das nicht machst, dann kann es auch ganz schnell irgendwie komisch werden. Dann driftet das manchmal in Situationen ab, die du nicht mehr einfangen kannst. So. Und ich habe dann nach einer Woche, kam der Valentin und wir haben uns dann einen Leute kennengelernt und die haben mir dann Fahrer empfohlen. Die meinten, ach Mensch, es wäre vielleicht besser, wenn du jemanden hier, einen örtlichen Guide mitnimmst, der immer an deiner Seite ist und sich mit den Leuten unterhält. Das ist vielleicht einfacher, als wenn du alleine hier rumläufst mit deinen blonden Haaren und einer Kamera in der Hand. So. Und das ist natürlich irgendwie, würde ich jedem raten, immer nur zu machen. Genau das war das Richtige. Und ab dem Moment, als der Akofi, das war ein super geiler, netter Typ, an unserer Seite war, nahm die Reise dann Fahrt auf und der hat für uns alles geregelt und geklärt. Und der hat immer so signalisiert, ey, die beiden Typen, die sind cool hier, könnt ihr vertrauen und so. Und dann war das auch wirklich, wirklich eine super, super, super schöne Zeit. Und ich habe auch so dann im Laufe der Zeit dann auch nach und nach diesen ersten Tag vergessen können, so ein bisschen. Der steckte mir aber lange in den Gliedern, muss ich sagen.
Ja, das, also ich muss gestehen, dass ich das auch so beim Blättern dachte, ne? Dass dieses Buch, und man ist ja so ein bisschen mit dir unterwegs, das springt ganz schön deftig in den Emotionen hin und her und man wird da so ein bisschen hin und her gerissen und spätestens mit diesem Überfall war ich auch so ein bisschen down. Und selbst da hast du, also ich meine, in dem Buch war es ja dann schon eine Zeit her, als du es geschrieben hast, ne? Aber auch da schreibst du einfach nur unten drunter. Willkommen heißt Aquabar. Das ist halt so, ja, geil halt, ne? Weil klar, schalt das nach, aber du hast halt weitergemacht. Ich hätte vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich abgebrochen. Also ja, heute vielleicht nicht mehr, aber zu einer gewissen, also es gab viele Jahre in meinem Leben, da wäre ich an diesem Tag nach Hause gefahren.
Ja, und das Problem war halt wirklich, der Valentin hatte sein Ticket gebucht, ja, freute sich auch. Und er hatte Frau und Kind zu Hause und kann doch jetzt nicht darüber schreiben, dass ich gerade überfallen worden bin. Also ich habe auch niemanden, ich konnte es nicht verarbeiten, mit irgendjemand drüber sprechen oder sowas. Ja. Weißt du, ich habe das da mit mir rumgetragen. Also Valentin nach einer Woche war der Erste, dem ich davon erzählen konnte, so ein bisschen. So, und der war natürlich auch erstmal schockiert und meinte, wollen wir das denn überhaupt machen? Ich sag, du, lass uns lieber irgendwie jemanden an unsere Seite nehmen, der uns fährt, weil du darfst da drüben auch gar nicht fahren selber.
Ach so.
Und okay. Und du wirst ja auch dann, wenn du da unterwegs bist, auch permanent von Polizei angehalten. Also wir hatten so einen in Anführungsstrichen Spaß, weil du erlebst da wirklich Sachen, also wirklich, also wir sind irgendwie durch die Wüste mit deinem Akkofi gefahren und dann plötzlich Polizeikontrolle. Ich denke, was ist denn das jetzt? Wir sind wirklich im Nirgendwo. Naja, halten sie uns an und Akkofi ist so ein, also wirklich so ein geile Seele, macht das Fenster auf. Hi Officer, how are you doing? Und, und macht schon mit der linken Hand, drückt er eben schon den ersten Schein in die Hand.
Ach was?
Ja klar, sofort. So, und der Officer, aha, aha, okay. Kommt raus, dann müssen wir uns hinstellen und dann kommt so, kann ich bitte euer Warndreieck sehen und ein Kaffee. Oh, yes, sir, I have that. Macht hinten auf, in der Wüste, ne? Holt ein Warndreieck raus. Und du denkst, das ist nicht der Ernst. Ich will hier in der Wüste. Oder ist ein Officer, der fragt nach einem Warndreieck in Ghana. Ja. Und dann Kaffee packt aus und dann sagt er, okay, und jetzt das Ersatzwarndreieck. Und ein Coffee, okay, I have that in my pocket. Und nimmt aus der Tasche den nächsten Scheintrick in die Hand und sagt, thank you. Ah, krass. Das war wirklich krass. Also wir haben da wirklich teilweise so skurrile Erlebnisse gehabt. Eins meiner schönsten Geschichten, wenn ich das mal voraussehe, ich weiß nicht, ob du drauf zu sprechen gekommen wärst. Wir waren unterwegs.
Du hast schon fast alles erzählt, aber mache ich, das ist gut
so. Wir waren unterwegs in einer Gegend, Blue Lagoon, also so traumhaft. Mhm. Also Ghana hat wirklich, wirklich karibische Zustände. Und da habe ich dann auch verstanden, dass das, also das liebe Minou mir gesagt hat, Mensch, das ist hier also Jamaika, Afrikas und so. Mhm. Und wir sind in einer kleinen süßen Stadt am Meer und da ist so ein Junge, ich würde sagen 14, 15, der kam auf uns zu und meinte, hey, das ist ja schön, dass hier mal endlich Leute sind und meine Familie und hat gerade zusammengelegt und mir ein Boot gekauft, weil ich mache mich jetzt selbstständig und ich fahre, ich könnte euch an den schönsten, zum schönsten Stelle Ghanas fahren mit dem Boot. Ich sag, ja, wie lange dauert das? Ja, so, wir sind so 2-3 Stunden mit dem Boot unterwegs und dann ist die blaue Lagune und die ist wunderschön. Und ich sage, ja, wollen wir machen? Ja, klar, logisch. Valentin, klar, geil, machen wir. Haben uns den nächsten Tag verabredet, sind zur blauen Lagune mit dem Boot. Der Typ war richtig nett und wir haben uns toll unterhalten. Und so, wir sind dann, die blaue Lagune, müsst ihr euch vorstellen, das ist so eine Sanddüne. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite ist Meer, da kommt eine Sanddüne und die linke Seite ist Süßwasser. Das heißt, du kannst quasi zwischen Salz und Süßwasser wechseln immer. So. Und dann bist du auf dieser Süßwasserinsel und das sind alles Palmen und blauer Himmel und wie du es dir so vorstellst, ne? Nur eben Süßwasser, also nicht mal so, es ist richtig geil. Und wir sind dann zurückgefahren abends und haben uns so bedankt bei ihm und ihm nochmal Tipp gegeben extra und wir fanden das so einen schönen Tag. Und dann wollten wir eigentlich am nächsten Tag fahren und dann lief der uns wieder über den Weg und meinte, und wir sagten so tschüss und er, nein, ich habe noch eine andere Idee, lasst uns, habt ihr noch Zeit? Ich würde euch gerne noch eine Crocodile Island zeigen. Das ist eine Insel. Und ich sage, was gibt's denn da zu sehen? Was verstehst du an Crocodile Island nicht? Okay, Krokodile? Ich sage, ja geil, super. Wollen wir Krokodile gucken? Valentin, ja logisch, fahren wir hin. Und dann sind wir dieselbe Strecke gefahren. Zur blauen Lagune, nur einfach 400 Meter weiter. Und da war Crocodile Island. Und ich sage, bist du denn bescheuert? Wir haben doch hier gestern den ganzen Tag gebadet. Wieso kannst du denn irgendwelche Krokodile? Ja, die tun nichts.
Ja, das war der Moment, wo ich gerade laut aufgelacht habe, tatsächlich beim Lesen. Ja.
Da ging es mir durch und durch. Da sind wir einen Tag rumgebadet und geschwommen in der Nähe, wo irgendwie Krokodile auf einer Insel leben. Ey, das ist so, oh. Ja, aber so ist es da. So von, also du pendelst halt wirklich zwischen Schmerz, Leid und diesen unfassbaren Geschichten, die du dann hörst, zu solchen lustigen Begebenheiten und deine Emotionen, die also mich haben die echt mitgerissen. Ich war teilweise wirklich den Tränen nahe, teilweise habe mich halb tot gelacht. Es gibt ein Video, was Valentin gemacht hat von mir, wie ich da versuche, eine Geschichte zu schreiben und in den Lachflash kriege, weil ich irgendwie so eine skurrile Situation erlebt habe, die ich gar nicht mehr zusammenkriege. Mir hat dann mal irgendein Psychologe geschrieben, dass wenn er mich da so ansieht, fühlt sich das für ihn oder sieht nicht so aus, als wäre das, würde ich über die Geschichte lachen, sondern es würde eher einfach ganz andere Dinge plötzlich aus mir rauskommen in dem Moment. Und ich, es war wirklich so, ich versuchte irgendeine Geschichte zu schreiben und der Valentin, es gibt ja noch das E-Book mit begleitendem Videomaterial und da ist diese Szene drin, die Valentin da mitschneidet, wo ich da einfach nur versuche, eine Geschichte zu erzählen und mich tot lache und ich werde schweißnass, klitschnass, hochrot und ich kriege mich nicht mehr ein. Also auch das irgendwie gehört dazu, ja. Es war eine verrückte Zeit da.
Ich hätte dich mal früher fragen sollen, diesen Eingang finden, ne? Das ist ja, glaube ich, so der große Trick irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also du bist am Anfang da rumgeirrt und hast dann bist du überfallen worden und dann habe ich so rausgelesen, so richtig mit Wohlfühlen war im ersten Moment immer nur so lange die Naivität gehalten hat und dann irgendwann hatte ich aber, so habe ich es rausgelesen, die Wahrheit irgendwie überfallen, dann warst du wieder nicht drin und so. Also am Anfang habe ich so gedacht, oh, wohin führt das? So, als ich so durch die Seiten geblättert bin irgendwie. Und uns ist das genauso passiert und ich hätte dich mal vorher fragen sollen, Guadeloupe war es. Da sind wir in so eine Innenstadt rein, so vierte, fünfte Reihe hinter den touristischen Zentren. Wir wollten halt ja diese eine Straße zu weit halt, wie du es so schön beschrieben hast, diese 400 Meter zu weit in den falschen Stadtteil. Und es war so krass, ich konnte kein Foto machen. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, krass, das ist nicht meine Verblendung, sondern ich bin hier einfach oder wir sind hier einfach gerade völlig falsch. Und am Abend traf ich dann Leute, die in der gleichen Gegend waren und aber jemanden angesprochen haben, ob er ihnen nicht die Gegend zeigen möchte. Und die sind in die Cafés und haben mit den Einheimischen gequatscht und hatten eine Riesenparty. Und ich hatte echt Sorge, obwohl ich da eigentlich relativ angstfrei bin. Während ich dann auf Jamaika mit irgendwelchen Rastafaris auf abgebrochenen Palmen gesessen habe und Party gefeiert habe, so da, diesen Moment da rein, gehst du den immer über irgendwelche Einheimischen, über Guides oder hast du da irgendwie mal so ein Tipp für Reisende, weil also ich kenne nicht wenige, die sagen, sie kommen nicht rein. Ja. Also ich kann sagen, bei mir passt es 50% und 50% muss ich mich geschlagen geben, ehrlich gesagt.
Also ich habe in dem Buch hinten als Fazit geschrieben, ich habe meine Naivität in Ghana verloren. Ich bin
starker Satz.
Immer ohne Guide, auch durch Indien und auch durch Vietnam und viele andere Länder, guidelos, hat wunderbar funktioniert. Also auch das ist so pauschal zu sagen, ist immer blöd, ne? Aber ich würde sagen, für Ghana, nimm dir lieber einen, der sich auskennt. Weil alleine diese Unsicherheit, wenn ein Polizist irgendwie von dir eine Art Trinkgeld will, ist schon merkwürdig. Mhm. Ich bin zum Beispiel nach dem Überfall, bin ich dann Richtung Strand und da war ein Officer und ich habe dem gesagt, oh, ich bin hier gerade überfallen worden und dann grinst er mich an und sagt, und nun? Ich sage, aber die haben jetzt das ganze Geld und so. Ja, und nun? Ich sage, aber das ist doch, ja. Und er meinte, du hast doch deine Kamera noch. Ich sage, die haben dir doch alles gelassen. Und dann hat er mir auch erklärt, warum sie mir die Kamera gelassen haben, weil die Kamera nicht verkaufen können, weil dann jeder wüsste, wer sozusagen den Überfall gemacht hat. Ne? So blöd sind die nicht. Weil du kriegst dann gerne so eine Kamera nicht einfach verkauft, irgendwie an der Ecke oder sowas. Und er meint, du am Ende, also ich habe den am nächsten Tag wieder getroffen über einen anderen, den ich dann kennenlernte, der mit mir ein Shooting ist, eine lange Story. Und dann hat er mir erklärt, naja, weißt du, normalerweise musst du einem Officer halt auch genug Geld in die Hand drücken, dass er sich auf den Weg macht, irgendjemanden zu suchen. Ich sage, brauche ich das Geld nicht ausgeben. Weißt du, wenn ich also ihm nochmal $50 gebe, damit er überhaupt mit mir da nochmal hingeht, ist auch Käse, weißt du? So.
Aber, ja, da musst du erstmal drauf kommen.
Ja, also und das sind so viele Momente, wo du unsicher bist, wo du dich einfach auch mit den Gepflogenheiten nicht auskennst. Ich sag mal so, in Vietnam hatte ich, die Leute sind, die lächeln halt die ganze Zeit. Und in Ghana gibt es, glaube ich, weniger Gründe zu lächeln den ganzen Tag. So, ja, also was nicht darüber hinweg, also das war wirklich für alle, die jetzt schon mal in Ghana waren und irgendwie denken, was erzählt er denn da? Das sind meine persönlichen Erfahrungen und ich habe ganz tolle Menschen dort kennengelernt. Und am Ende war es auch die Mehrzahl, die richtig nett und toll sind. Aber wenn du mit so einem Ding startest, dann wir haben ja hier schon mal drüber gesprochen, dann framest du alles irgendwie ganz anders und du hast ein ganz anderes, ein ganz anderes Framing, ganz andere Erwartungen, ganz anderes, du guckst die Leute anders an, so, und die dich dann natürlich auch, weißt du, das ist ja so ein Geben und Nehmen und wie gesagt, ich sag ja, man tut oder das Land oder der Überfall am ersten Tag, der war dem Land gegenüber ungerecht und mir gegenüber ungerecht, weil ich das Land dadurch durch eine andere Brille gesehen habe einfach.
Ja, ich war auch ein bisschen verwundert, weil ich Ghana auch anders erklärt bekommen habe. Also ich habe gar nicht anders erklärt bekommen, als ich es auf vielen deiner Bilder gesehen habe. Wie machst du das denn nicht mehr? Wir müssen ja nicht die ganze Zeit in Ghana bleiben. Wie hast du es denn in den anderen Ländern gemacht? Also du gehst tatsächlich ohne Guide ran und ich war jetzt auch noch nie in Asien. Das ist mein Problem. Ich war immer nur in die andere Richtung. Da funktioniert es weitestgehend, ja?
Da funktioniert es weitestgehend, Hallo sagen. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch in Vietnam geheizt. Das klingt ein bisschen blöd, sind meine Schwiegereltern, die ich dort kennenlernte. Also meine jetzige Frau habe ich über meine Guides kennengelernt, wenn du so willst. Ne? Also ich kannte meine Schwiegermutter, bevor ich meine jetzige Frau kannte.
Das ist schön. Das ist
eine skurrile Story, ne?
Ja, voll gut.
Und die beiden haben, die haben in, für Vietnam ein tolles Konzept. Und zwar haben die, reisen die, also die sind so Travel Guides. Sie spricht Vietnamesisch, also meine Schwiegermama spricht Vietnamesisch. Dann ist der Heiko, ein Ur-Berliner. Die kannst du sozusagen buchen, klingt jetzt blöde. Also du buchst eine Reise und die bringen dich an Orte, wo einfach sonst kein Bus hinfährt. Ne? Und die bringen dich in Ecken, die du niemals sehen würdest. So, und das ist deren Konzept und es geht super, super geil auf. Und damals haben die mich sozusagen durch Vietnam geschickt mit einem Fahrer auch, ne, und hatten mich aber immer am Telefon. Das heißt, die haben dann gesagt, hier biegst du jetzt links ab, da gehst du jetzt hoch, da ist ein nettes Café, da kannst du reingehen. Ich rufe die eben an und sag, dass du kommst, die kochen für dich was Schönes. Also so, ne? Aber du kannst durch Vietnam, kannst du entspannt alleine reisen. Das ist, da brauchst du keinen Guide. Wenn du dich jetzt, sag ich mal, an die Hotspots hältst und das anguckst, was alle angucken, dann brauchst du da keinen Guide. Ansonsten, ich kann mich auf meine Naivität, auf meine freundliche, naive Art verlassen. So, ich kann alle irgendwie freundlich umarmen. Das mache ich auch super gerne. Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne und viel sich mit Leuten unterhält und auf Leute zugeht. Und ich kann mir auch Leute immer greifen und die fotografieren. Und meistens setze ich mich mit denen hin und quatsche mit denen und frage die was und so.
Was mich gerade noch kurz interessiert, das Thema alleine reisen, weil wir sprachen neulich von, Farina fragte neulich, bist du mal alleine gereist? Ich bin tatsächlich, mit Ausnahme der Reha, was jetzt nur sehr schwer als Reise zu werten ist, noch nie alleine unterwegs gewesen. Und ich finde den Gedanken total spannend. Also du hast gerade gesagt, bist du öfter alleine gereist?
Ja, aber ich auch da also bin ich jetzt mittlerweile zwiespältig. Also es war damals so, dass ich meine erste Reise nach Indien gebucht habe aus einem Streit mit meiner damaligen Frau heraus. Die sagte, ey, verschwinde, hau ab. Und ich sagte, du, mach ich. Ich hau ab. Und dann ich sage, ich mache jetzt hier auf, guck bei opodo.de, was oben steht und buch das. Und ja, bitte, mach. Und da stand Delhi. So bin ich das erste Mal überhaupt nach Indien gekommen.
Oh Gott, das
ist Delhi 500 Euro. Krass. Irgendwie so ein Billigflug. Ich denke, ja komm, so, ich fliege nach Indien. Ja, mach. Na, so bin ich nach Delhi. So. Und da bin ich alleine durch Indien und fand das, ich bin auch vorher schon alleine durch Amerika getrennt mal für 3 Monate und so. Das fand ich alles immer ziemlich, also in den 90ern vorher. Ich mag das unglaublich gerne. Ich habe auch Vietnam alleine bereist, fand das ganz toll. Auch Ghana am Anfang zumindest. Der Valentin, hat mich begleitet, mehr oder minder. Also der wollte ja auch diese Filmdokumentation machen. Hast du die gesehen? Die finde ich so.
Dummerweise nur die Hälfte. Ich habe sie zu spät entdeckt und dann habe ich jetzt gerade, dann habe ich die angerufen. Die
Hälfte habe ich gesehen. Ja. Deswegen, ich finde ja dieses ganze Projekt ungerechterweise so ein Misserfolg, ne? Weil da so viel auch drinsteckt. Ich finde zum Beispiel meine Texte auch 10-mal besser als die aus Vietnam und auch die Fotos viel geiler als die aus Vietnam. Aber man merkt natürlich, so wie du sagst, es schwingt immer so eine kleine, diese Geschichte schwingt halt immer die ganze Zeit mit. Ne?
Aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Ich weiß gar nicht, ob man immer, jetzt hast du weit mehr solche Dinge publiziert, als ich das jemals zu denken wage. Deswegen lasse ich da die Fachlichkeit gerne bei dir. Aber dennoch, kann man das immer so ausmachen, woran es liegt? Also ich zum Beispiel ich fand der Kaufimpuls beim Anblick des Covers war immer sehr, sehr hoch. Ich kann ja nicht sagen, warum ich es da nicht gekauft habe, aber wenn ich jetzt hier drin rumblättere, ich war gerade auch tatsächlich von gerührt bis erschrocken, bis wortverliebt und die Fotos, also es ist ein großartiges Ding. Also hättest du da mal eine Reise draus gemacht, die hätte ich wahrscheinlich gebucht, weil weißt du, das ist so ein Ding, Israel ist zum Beispiel was, das ist super spannend und bringt Leute auch, glaube ich, manche schon an ihre Grenzen, korrigieren mich, aber ich glaube schon. Aber das hier, wow. Also,
wobei ich das wahrscheinlich nach meinen Erlebnissen nicht gemacht hätte. Aber mal zurück zum Alleinereisen. Also mittlerweile muss ich sagen, habe ich gemerkt, dass ich, wenn ich so eine Reise mit jemandem teilen kann, die Erlebnisse, dass ich das mehr genießen kann, als wenn ich alleine unterwegs bin. Also ich habe es unglaublich genossen, dann auch durch Vietnam Leute mitzunehmen und durch Israel und sowas. Ne? Ich habe ja dann irgendwie so Reisen draus gemacht, diese Fotoreisen, auch Schottland. Und mir hat das, jedes Erlebnis hat mir mehr gefallen, wenn ich das zusammen mit anderen hatte. Weißt du, deswegen bin ich, glaube ich, jetzt auch von der Idee, alleine reisen ist das Geilste, erstmal weg, weil ich diesen Austausch brauche und dieses, ich merke einfach, dass du mit jemand anders oder anderen, wenn du das, was du erlebst, teilst, ist viel schöner, als wenn du das alleine, du kommst wieder und du kannst es keinem erzählen. Weißt du, das war auch so ein bisschen mein Problem mit Vietnam das Jahr davor und Ghana dann. Ich komme nach Hause, versuche das irgendwie meiner damaligen Frau zu erklären und natürlich kann sie es nicht nachvollziehen. Die hat ganz andere Probleme und ich stehe dann da und es kommt aus mir raus und ich will die ganze Zeit erklären, aber du kannst es nicht erklären, wenn du da alleine warst, weißt du, weil das sind so unwirkliche Dinge, die da passiert sind. Dieser Volta-See, das ist der größte künstlich angelegte See Afrikas irgendwie, wo du stundenlang mit so einem Kutter durch die Gegend fährst und da gucken dann immer mal so Urwaldbäume aus dem Wasser, die Kronen, weißt du, wo du denkst, das Ding steht halt seit 50 Jahren unter, was ist so eine Senke, eine riesengroße Senke, die geflutet wurde. Und das sieht so aus wie auf dem Mond mitunter, auch am Strand, wo dann aufgeschütteter Strand künstlich angelegt und wo dann zwischendurch so vergammelte Urwaldbäume oder versteinerte Urwaldbäume plötzlich mit drinstehen und so. Und dann sind wir 2 Stunden über diesen Voltasee gefahren und kommen dann auf einmal an eine Insel, wo du denkst, wieso wohnen denn hier Menschen? Und die wohnen da ohne Strom, ohne alles. Und da gibt es sogar eine Schule. Und dann lädt uns der Lehrer, weil es da irgendwie nur 23 Leute auf der Insel gibt, lädt uns ein in die Schule und das sind 2 Schülerinnen. Und die kriegen halt Unterricht. Und das ist so süß. Und dann gehst du da hin. Und wir sind natürlich das Highlight. Irgendwie zwei weise Männer kommen irgendwie auf diese Insel, wo normalerweise niemand hinkommt, weil du da 2 Stunden über diesen blöden Voltasee fährst irgendwie. Und das war aber so herzlich und schön dort. Und das war so, das ist so ein Moment in meinem Leben, den ich auch nie vergesse, wenn ich auf diese Insel komme und die Leute, diese 20 Leute, die da wohnen, die freuen sich so, dass du da plötzlich ankommst. Also,
da wart ihr aber zu zweit dann, ne?
Da waren wir dann zu zweit, genau. Ja, der Valentin, der hat das dann alles so schön mitgenommen. Ich muss mir den Film, jetzt wo ich davon erzähle, muss ich mir, den Film kann man übrigens umsonst gucken. Also für alle, die jetzt sagen, da muss ich ja wieder Geld ausgeben, gar nicht. Du kannst einfach bei YouTube gucken, Geschichten aus Ghana. Den gibt es auf Deutsch und Englisch sogar. Einfach mal googeln, Geschichten aus Ghana. Steffen Böttcher auf YouTube. Es ist so eine halbe Stunde Film, der wirklich gelungen ist. Und der Valentin, der hat damals sogar noch einen Komponisten rangesetzt, der die Filmmusik drauf geschrieben hat und sowas. Also es war
wirklich... Ja, ich gucke den gleich auf jeden Fall zu Ende. Ich habe gerade schon gesagt, also die Musik da drauf zu legen und so, das ist schon...
Das war eine mega
gehässigerweise gesagt, ob das der Steffen alleine gemacht hat. Ja, großartig. Sehr. Da bin ich ein bisschen gespannt drauf. Ja, aber da sagst du was, weil das wäre halt auch meine Frage gewesen, weil ich finde, immer am gemeinsamen Reisen ist dieses Revue passieren lassen des Tages so super wertvoll. Das muss gar kein stundenlanges Rumgelaber sein. Manchmal kann man einfach nur beieinander sitzen, aber mir müsstest du schon ganz viel erzählen, dass ich jetzt anfange, alleine zu reisen. Da habe ich nämlich noch keinen so richtigen Antrieb.
Aber, ich finde auch, Reisen verbindet, wenn du zusammen reist, ist verbindet. Also genau. Ich habe gerade heute wieder, ich habe immer noch die WhatsApp-Gruppen dieser Reisen, Reisegruppen, die ich da gemacht habe, das sind ja, weiß ich nicht, mittlerweile 15, 20, da gibt es immer WhatsApp-Gruppen und jedes Jahr zum Jahrestag schreibt irgendeiner, erinnert ihr euch, vor 3 Jahren waren wir da und da und so. Und diese Leute, obwohl die miteinander ja nichts zu tun hatten vorher und teilweise auch danach nicht, aber es ist sehr vertraut plötzlich, auch in den Chats, wenn die miteinander quatschen und wir haben so 2, 3 Gruppen, Vietnam-Gruppen, wo wir uns so zusammengeschweißt wo wir so zusammengeschweißt sind, dass wir bis heute, glaube ich, bei jedem in der Gruppe 3 Uhr nachts klingeln könnten und sagen könnten, ich brauche was zum Pennen oder sowas. Also und jeder würde sofort aufmachen. Wir haben eine ganz tiefe Verbindung mitunter zu Leuten, auch wenn wir ein ganzes Jahr von denen nichts hören voneinander, aber in dem Moment, wo du dann mal wirklich jemanden wieder dran hast oder so, das ist irre, wie das verbindet irgendwie solche Erlebnisse.
Ja, empfinde ich auch. Also ich nehme auch aus jedem Urlaub, und das ist ja noch was ganz anderes als das, was du da erzählst. Ne? Also wir sind jetzt bei mir wirklich viele Stufen im Abenteuerfaktor weiter unten, und dennoch nehme ich immer neue Kontakte mit raus. Nicht jetzt vom Pool, sondern von Einheimischen, von Menschen dann irgendwie vor Ort. Und wenn ich mir vorstelle, ich ziehe mit deinen Gruppen durch, also du hast ja jetzt gerade eine Pause, jetzt haben wir alle eine Zwangspause mit dem Reisen. Aber bei mir kommt auch relativ viel Rumoren rein, dass ich an dir rumschieben soll, was jetzt mal wieder mit Reisen und mit Masterclass und mit Mindclass und mit dem ganzen Kram.
Oh, weißt du, da kriege ich auch, habe ich auch jetzt drüber nachgedacht, wo wir das Haus so ausgebaut haben, weil es ist so loftig geil geworden, und so an jeder Ecke hast du dann so einen Hotspot, dass ich gedacht habe, ich mache so ganz kleine Masterclasses, so 3 Leute oder so nur, weißt du, wo Caro kocht, also, und wir sitzen halt zusammen und fahren abends mit dem Boot und so, irgend sowas. Ja. Also wirklich so Dreiergruppen oder sowas und verreisen.
Überleg dir das mal. Ja, mach das mal. Also ich weiß nicht, ich will dich nicht vorführen. Wir machen jetzt aus, dass du nicht drauf reagierst, damit keiner glaubt, dass er nicht wiedererkannt wird, aber ich habe zum Beispiel in meinem Umfeld hier die Adnana und den Kevin Bayer. Und die sind die ganze Zeit drauf und dran, ja, frag den doch mal, wann geht denn das mal weiter, der muss mal irgendwas machen und so. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall reaktiviert gehört.
Meinst du jetzt die Reisen oder die
Masterclass? Beides. Ich bekomme eher auf beides. Also irgendwann, ich weiß nicht, du musst ja auch gefragt werden, oder trauen die sich nicht, keine Ahnung. Also ich werde relativ viel gefragt, was der Steffen jetzt macht. So. Und da kommt dann beides gleichermaßen, also Masterclass, Mindclass und aber auch die Fotoreisen. Ja. Ganz massiv.
Also ich glaube, dass ich Vietnam unbedingt nochmal reaktivieren möchte. Natürlich ist jetzt gerade die Pause, aber Vietnam ist nach wie vor, wir wollten eigentlich dieses Jahr nochmal nach Vietnam, Caros Eltern besuchen, die ja in Hanoi und Saigon leben, aber jedes Mal, wenn ich mir die Filme und Bilder angucke, kriege ich jedes Mal, also auch gerade jetzt, weil ich schreibe ja oder sind fertig mit Schreiben, wir gestalten jetzt gerade das Logbuch Vietnam 2, das soll im Herbst irgendwann kommen. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichten, habe ich auch ganz viel geschrieben, was noch nicht veröffentlicht ist. Wenn ich mir das durchlese, denke ich, oh, ich habe so Fernweh wieder auf diese Treppe mich setzen, mit Leuten reden und quatschen. Und diese Weisheiten, die du dann von den Leuten dort kriegst, das ist so unfassbar irgendwie. Also ich habe da schon wieder Lust. Also ich glaube allerdings wirklich, dass wir Fotoreisen wahrscheinlich erstmal dieses und nächstes Jahr vergessen können. Aber das mit dem Masterclasses oder Mindclasses, da hätte ich Bock in dem Haus, ist ja dann groß genug, wirklich. Wir haben ja riesig Platz und Gästezimmer, aber so kleine Einheiten, so 3 Leute nur und mit geilem Essen und abends Boot fahren und weißt du, so richtig geil. So ein schönes Verlängern von Freitag bis Sonntag, so ein Ding irgendwie, weißt du?
Ja, das kann ich schon vorstellen. Wobei du witzigerweise ja jetzt da an deinem Ort, Heidestuhl, du hattest ja schon was, ne? Das war ja schon was Besonderes, aber jetzt hast du natürlich so ein bisschen. Naja, ich will nicht sagen kleinen Ghana, das kommt mir ins Gehirn, weil gerade irgendein Foto von dem See offen ist. Aber du hast ja auf jeden Fall was vor Ort, wo die meisten, die da hinkommen, ja dennoch auch einen Urlaub mitbuchen und eine andere Welt. Ein Urlaub ist Quatsch, eine andere Welt. Fände ich geil. Und Vietnam, warte mal noch ein Jahr, da werde ich auch noch mal irgendwann im Leben ein bisschen Geld verdienen, dann buche ich das auch.
Ja, Vietnam ist traumhaft.
Ja, nie gesehen. Ganz Asien habe ich noch ausgelassen bisher. Das kommt noch. Gut, also habe ich das schon mal platziert. Steffen kommt zurück.
Dieser Freund. Das ist, wobei ich muss jetzt auch aufpassen. Nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Da bin ich wahrscheinlich auch, habe ich voll, und diese ganzen Hochzeiten mehr nachgeholt. Also ich glaube, nächstes Jahr bin ich auch noch voll beschäftigt. Aber das mit der Masterclass, das könnte man im Herbst noch diesen Jahr machen.
Genau. Zumal du aber, also was die Wochenenden angeht, also nicht die großen Reisen, sondern die Wochenenden angeht, bist du ja das Jahr flexibel. Und wenn es im Winter ist, dann ist das so.
Aber so 2-3 Wochen am Stück weg, ich glaube, ich muss auch wirklich nächstes Jahr auch finanziell alles das wieder aufholen und sozusagen nachverdienen, was dies Jahr jetzt, was nicht funktioniert hat. Von daher, mal gucken. Aber so die Masterclass im Herbst, der Gedanke, der macht mich an. Ja.
Sag mal, wieso? Also jetzt müssen wir mal kurz hier mindclassig offener mal rangehen. Wieso musst du was nachverdienen? Mach dir doch nicht so einen Stress.
Also, es ist so, Steffen, dass ich immer Also jetzt sind wir aber wirklich hier ganz intim, ne?
Ja, ich traue mich.
Ich habe eine Frau, eine Ex-Frau, zwei Kinder. Und ich kümmere mich natürlich auch um alle. Das heißt auch, ich habe jeden Monat Alimente zu zahlen. Ich möchte auch nicht, dass es denen gut geht. Mhm. Wenn mir was passiert, dann ist niemand abgesichert. So. Ich habe also immer irgendwie so viele Rücklagen, dass ich auch ein paar Monate, falls ich mir was breche, überbrücken kann. Weil ich ja sonst bei meiner Kostenstruktur, die ich habe, wäre ich jetzt hier bei Corona-Kram jetzt auch innerhalb von 2 Monaten völlig pleite. Ja, das kann ich mir einfach nicht leisten, weil ich einfach zu viel Verantwortung für andere Menschen übernommen habe, was ich auch gern mache. Deswegen habe ich immer einen Rücklagenpuffer für die Wahrscheinlichkeit, dass mir irgendwas passieren sollte.
Und den willst du wieder hochschieben.
Und den möchte ich natürlich wieder aufbauen. Okay. Im Moment fahre ich den gerade runter. So. Und es ist auch kein gutes Gefühl, irgendwie von den laufenden Einnahmen zu leben. Ja? Also wenn alles so langsam auf null runtergeht und du dann wirklich von jedem Job, den du kriegst, dann auch noch irgendwie die Miete bezahlen musst. Weißt du?
Also ich hätte in meinem Leben.
Ja, gut, aber du hast keine 2 Kinder, weißt du?
So. Wollte ich gerade sagen, das Argument ist ja geschlagen mit den 2 Kindern, das ist ja alles gut. Wenn wir die jetzt weggedacht hätten, hätte ich jetzt da noch ein bisschen drüber reden wollen, weil ich viele Menschen erlebe, die diese Verpflichtung, sei mir nicht böse, die habe ich gerade tatsächlich nicht auf dem Radar gehabt, die sich diesen Stress trotzdem machen. Die sich einfach aus irgendwelchen Gründen, weil man müsste mal und so, aber alles klar. Nehme ich zurück.
Ich bin wirklich so kaufmännisch konservativ. Also ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ich in so einer Situation, wo ich Verantwortung habe und das Risiko ist mir einfach zu groß, dass ich andere Menschen alleine oder ja, irgendwie mit reinziehe, so. Genau. Das will ich nicht.
Ja. Ja, das ehrt dich ja. Okay. Da bin ich gerade aufs falsche Boot aufgestiegen. Lieber Steffen, was machen wir jetzt mit Ghana?
Ja.
Das Buch findet ihr auf steelpirat.de im Shop.
Steelpirat.com ist der Shop, steelpirat.de ist der Blog. Ja. Ich habe das Buch jetzt schon so weit gesenkt, weil sie es einfach, auch, ich sage jetzt nicht Ladenhüter, aber.
Ich verstehe das nicht.
Ja, also ich sag mal so, da sind jetzt. Ich habe, glaube ich, 1.000 drucken lassen, davon sind jetzt 700 weg oder sowas. Ich glaube, da sind irgendwie noch 300, die da liegen. Aber die habe ich jetzt auch schon so gesenkt im Preis, ich kann ihn noch weiter runtergehen, weil dann zahle ich auch noch einen Versand selbst so. Also die kosten bescheidene 20 Euro. Aber was ich machen kann, pass auf, für alle, ich mache jetzt hier in diesem Podcast einen Gutscheincode. Und zwar kriegt ihr, wenn ihr das Ghana-Buch bestellt, das E-Book umsonst dazu, was normalerweise ein 10er kostet. So, das E-Book gibt es umsonst dazu. Und zwar sage ich jetzt mal Gutscheincode Ghana50. Ja. Nennen wir es mal Ghana50, warum auch immer.
Ja.
Schreibt einfach Ghana50 als Gutscheincode oder in die Bemerkung rein und ihr kriegt das E-Book dazu. Im E-Book gibt es einmal eine PDF-Version davon und noch jede Menge Filmmaterial. Also Filme und Dia-Vorträge, Besprechungen, ich habe mir die Mühe gemacht, einige Stellen des Buches, die Bilder zu erklären, wie habe ich sie gemacht, wie sind sie entstanden und so weiter.
Habe ich heute gesehen, mega. Ja. Mega Empfehlung, habe ich mir heute angeguckt. Ich dachte, das wäre irgendwo unterm Radar, habe das nicht geschnallt, dass das jemand so bekommen kann, das finde ich ja voll gut.
Ja. Also diese Filme, die gibt es normalerweise im Shop als E-Book, aber jeder, der jetzt ein Ghana-Buch bestellt, der kriegt dieses E-Book umsonst mit dazu. So.
Voll gut. Ja, vielen Dank, das finde ich geil. Muss ich euch bestellen. Ich überlege gerade, wie wir aus Ghana wegkommen, weil eigentlich könnte ich noch eine Stunde über Ghana sprechen, aber ich will es vermeiden. Wir sind bei einer Stunde 9, lieber Steffen. Hol uns mal hier aus der Sendung raus.
Ja.
Das machst du mal so schön.
Ihr Lieben, ich hätte jetzt auch noch weiter quatschen können. Es war schön mit dir, jetzt mal über diese Reise reden zu können. Sie hat mich ganz schön durchgewirbelt. Sie hat mich ganz schön auch in den Emotionen ganz schön Kraft gekostet, aber auch ganz viel gegeben. Und ich habe, glaube ich, ein größeres Verständnis für das Land und ich habe ein größeres Verständnis für diesen Kontinent und ich liebe alles, was ich da gesehen habe, bis auf diesen ersten Tag. Es soll bitte nicht falsch rüberkommen. Ich mag die Menschen und ich mag unseren Podcast. Ich mag euch, ich mag alle. Ich könnte im Moment gerade wieder alle umarmen hier. Dieses Haus, was ich gekauft habe, meine Frau, ich liebe alle. So.
Ich glaube, wenn ich mir die Welt auch bei Facebook angucke, dann feiern die Leute das mit dir. Du, in einer weiteren Episode müssen wir nochmal über irgendwie, irgendwann müssen wir mal über Reiseblockaden sprechen, weil das Buch hat mich jetzt echt gefixt. Ich habe auch relativ viel hier vorgelesen. Ich habe etwas aufgeregt auch das Video, die Videos angeschaut, die einzelnen Erklärungen und so. Dennoch habe ich gemerkt, dass ich während unserer Aufnahme jetzt, aber auch wenn ich darüber nachdenke, dahin zu fliegen, ich habe es ja gerade auch kurz ausgesprochen, ich habe eine Afrika-Blockade. Wir können das, wenn du Lust hast, irgendwann mal zum Thema machen, weil ich habe im Leben so ein paar Blockaden, wo ich einfach keine Begeisterung finde. Der Thomas ist ja auch immer dran mit Südafrika. Ich werde nicht warm und ich weiß nicht, woran es liegt. Hm. So, aber das können wir nicht jetzt machen. Da nur mal lieben Dank, dass du es mal geweckt hast, weil das ist was, wo ich viel drüber nachdenke. Vielleicht ein anderer.
Ich glaube, das ist auch okay, nee, das machen wir. Da
kommen das wir jetzt wieder
Höckchen auf Stöckchen, machen wir eine andere
Mal. Genau, genau. Das machen wir anders mal. Habe ich nur gerade sehr, sehr stark gemerkt, während du erzählt hast. Ich hatte aber, so Probleme, auf dich einzugehen.
Genau, aber auch das gehört zum Leben dazu, diese Erfahrung zu machen, weil, wie ihr wisst, wir kommen nackt und wir gehen nackt. Und dazwischen können wir eine schöne Zeit haben. Wir können die Dinge genießen, wir können Menschen, uns in Menschen verlieben, wir können Partnerschaften eingehen. Wir können glücklich sein. Und darum geht es im Leben. Um nicht weniger und nicht mehr.
That's it. Steffen, ich wünsche euch und dir eine schöne Woche. Bis dahin.
Bis später. Tschüss.
Ciao.